In dieser Interviewfolge habe ich den Tobias Hoger eingeladen, weil er hatte auf LinkedIn einen super spannenden Post, der da hieß: Hey Theoretiker, wir müssen sprechen. Der hatte mich total angefixt, weil zwischen Theorie und Praxis gibt es oft Riesenunterschiede und er sprach so vielen aus der Seele. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 149 Likes, 40 Kommentare. Es werden sicherlich noch ein paar dazukommen. Und wenn du auch eher der Pragmatiker bist und an deine Grenzen kommst bei mit Theoretikern, dann ist diese Podcast-Folge etwas für dich. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In dieser Interviewfolge habe ich den Tobias Hoger eingeladen. Warum? Ich hatte es gerade erwähnt. Er hat einen Post auf LinkedIn gemacht. Der hatte nicht nur mich, sondern auch viele andere angetriggert, der da hieß: Hey Theoretiker, wir müssen sprechen. Wer ist Tobias Hoger? Er ist Geschäftsführer bei der Firma BGA, GmbH in Schramberg. Wenn du gerade überlegst, wo ist Schramberg? Das ist südlich von Stuttgart, Richtung Bodensee. Und er ist zertifizierter Sachverständiger für Brandschutz nach dieser Zertifizierungsnorm, geprüfter Sachverständiger bei IPUS, Fachplaner Brandschutz IPUS, natürlich auch Fachkraft für Arbeitssicherheit. Jede Menge Titel, auf die er gar keinen Wert legt. Darum erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Tobias.
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Einladung.
Ja, wir reden so ein bisschen auch über Mauern und Leitplanken. Sag mal, sind dir Regeln und Richtlinien eigentlich egal?
Nein, überhaupt nicht. Regeln und Richtlinien haben natürlich ihre Berechtigkeit, das ist ganz klar. Aber sie sollen eben nicht als Mauer angewendet werden, sondern tatsächlich als Leitplanke, die der Gesetzgeber vorsieht, Schutzziele, die er sich auferlegt, sei es jetzt im Bereich des Brandschutzes oder des Arbeitsschutzes, um die zu erreichen. Und jeder weiß, wer eine Arbeitsstätte betreibt oder ein Gebäude plant und baut, ist natürlich jedes verschieden. Jede Arbeitsstätte ist verschieden, jede Tätigkeit ist verschieden und jedes Gebäude ist verschieden. Und daher braucht es viele Lösungen, um das Schutzziel eben zu erreichen.
Es gibt ja oft den großen gravierenden Unterschied, den wir alle kennen. Wir reden jetzt über Bestand und Neubau. Müssen Regelwerke in beiden Fällen, nach deiner Meinung, in gleicher Form angewandt werden?
Kann man darüber streiten? Ich sage nein. Weil ich sage jetzt mal, im Neubau kann ich natürlich vieles innerhalb der Planungsphase nach Regelwerken, nach deren Zielen auch planen. Im Bestand kann ich das nahezu gar nicht. Mache ich eine Arbeitsstätte in eine frühere Wohnung rein, werde ich wahrscheinlich nicht alle Regelwerke in der Form, wie sie beschrieben sind, erreichen können. Aus Brandschutzsicht, ich kann nicht jede klassifizierte, zertifizierte Wand an eine Bestandsdecke, an eine Bestandswand oder eine Bestandsschnittstelle anschließen. Das funktioniert einfach nicht. Natürlich gibt es dazu Lösungen, gibt es gute Lösungen, pragmatische Lösungen, aber die stehen halt vielleicht nicht unbedingt direkt so in der Zertifizierung, sondern man muss sich halt die Situation eben fachmännisch herstellen. Und so verbindet sich dann wieder Theorie und Praxis.
Ich sehe gerade im Bestand das Thema Umbau und Neubau geht gerade so ein bisschen zurück, wissen wir alle, aufgrund der Preise und der Entwicklung in Deutschland. Aber der Umbau im Bestand, der kriegt auch so ein gewisses schlechten Ruf, wenn man da dann mit Kanonen auf Spatzen schießt, ja.
Ja, absolut. Wenn man sich die Situation anguckt, man wird konfrontiert, entweder in der Planung oder auf der Baustelle, vielleicht mit einer Theorie, teilweise kurz vor Fertigstellung. Und es steht einfach nur die Frage im Raum. Hier steht's, ich sehe eine andere Situation, weis mir nach, dass es gleich ist. So, jetzt kann man das natürlich beschreiben. Arbeitsschutz würde man eine Gefährdungsbeurteilung verfassen, würde das Risiko beschreiben, würde die Situation entsprechend aufzeigen und würde die Lösung dann entsprechend als Maßnahme dort definieren und Im Brandschutz ist es im Prinzip ähnlich. Geht dort auch hin, beschreibt das Ziel. Die Wand hätte müssen F90 sein. Die neue Wand ist so gebaut, die schließt jetzt vielleicht eine Bestandsdecke an, wo eben kein Nachweis vorliegt. Das heißt, man baut sich zwischen Decke und der Wand eine Lösung, die wieder in die Richtung der Zulassung und Konformität entsprechend dann zielt. Trotzdem ist es halt eben nicht so, wie es vielleicht irgendwo geschrieben steht. Aber das Ziel trotzdem erreicht.
Da sehe ich so deine Lösung. Die Suchrichtung ist eine risikobasierte Auslegung. Erklär es mal
Ja.
genauer.
Ja, also ich komme tatsächlich hauptsächlich aus einem Konzern raus. Das heißt, ich habe sehr viel mich also gerade im Bereich Arbeitsschutz und vorbeugenden Brandschutz mit den Regelungen natürlich beschäftigen müssen. Da gibt es ja viele Interessen. Es gibt Interessen unternehmerseitig, es gibt Interessen vom Gesetzgeber, es gibt aber auch Interessen vom Sachversicherer. Letztendlich gehen aber nachher, was Brandschutz und Arbeitsschutz betrifft, alle auf ein gewisses Schutzziel raus. Im Arbeitsschutz möchte man einfach verhindern, dass einem Arbeitnehmer ein Schaden zugefügt wird innerhalb einer Arbeitsstätte. Und im Bereich Brandschutz möchte man einfach, dass die Personen sicher das Gebäude verlassen können und die Feuerwehr dann später noch ihre Löschmaßnahmen durchführen kann. Und ja, wie gesagt, die Interessensseiten sind da sehr umfangreich, teilweise auch auf unterschiedlichen Niveaus, und man lernt dann einfach so, wo sind die Ziele der einzelnen Interessenten, ja, wie kann man die erreichen? Und wenn ich dann eben, ja, wenn ich jetzt einfach eine Situation habe, der ich konfrontiert bin, als Beispiel, ich muss eine Arbeitsstätte sicher gestalten, in meinem Gebäude, das ich betreibe, dann nehme ich mir das Ziel her und gucke mir das Risiko an. Und dann mache ich die Maßnahme eben risikobasiert. Das heißt, ich schätze es ab, wie hoch ist der Schaden, wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit und wie groß ist das Schadensausmaß. Und anhand dessen kann man sich eine einfache FMEA zur Hand nehmen, kann ich sehr schnell herausfinden, wo liege ich eigentlich? Und es ist tatsächlich so, dass man selber persönlich, zumindest am Anfang, wenn man beginnt, sich mit den Thematiken zu beschäftigen, das Risiko eher höher einschätzt und im Laufe der Zeit man einfach weiß, welche Schäden treten denn tatsächlich auf. Guckt sich Statistiken an, man informiert sich, unterhält sich vielleicht auch mit anderen Konzernen, Unternehmen, Betriebsstätten, und im Brandschutz verhält sich es im Prinzip genau gleich. Auch hier kann ich risikobasiert Punkte, die jetzt vielleicht nicht schon irgendwo vorgegeben sind, bewerten und kann sie nachher einsetzen.
Du hattest gerade die FMEA erwähnt, Fehlermöglichkeits-Einflussanalyse, aber auch viel Erfahrung, ja. Also vielleicht waren deine Bewertungen vor, was sage ich jetzt, 5 oder 10 Jahren ein wenig härter und heute mit mehr Erfahrung wird man nicht weise, aber doch, Erfahrung ist schon ein Faktor, ja. Hol einen
Ja,
erfahrenen
absolut.
Sachverständigen mit ins Boot, der hilft einem. Ein neuer guckt mehr auf die Gesetze. Sag mal, warum werden Leitplanken in der Praxis so oft als starre Mauern interpretiert und angewendet? Kann das Erfahrung sein?
Ja, die Regelungen und die Regelwerke und die Vorschriften sind natürlich auch ein gewisser sicherer Raum. Das heißt, solange ich mich dort bewege, kann ich ja mal nichts falsch machen. So, und mit zunehmender Erfahrung, war übrigens auch 5 Jahre, 15 Jahre im Handwerk. Das heißt, ich weiß, wie man Lüftungen baut, wie man Brandschutzklappen verbaut, wie man Leitungsanlagen in Wände verlegen muss. Und von daher, das heißt, wenn ich jetzt auf die Baustelle gehe und muss einem Handwerker erklären, wie er es bauen soll, dann kriegt er das von mir so gesagt, dass er bauen kann. Auch dort braucht es meistens dann eine Sonderlösung. Aber letztendlich komme ich auch so immer über die Ziele dann hin.
Du hast uns ein paar Beispiele mitgebracht. Ein Beispiel Bohrmaschine. Erzähl mal.
Ja, ich hatte eine Begehung der BG. Ich komme ja regelmäßig in die Arbeitsstätten und ja, ich war da zufällig für einen Kollege, den ich vertreten musste, mit vor Ort. Und es war dann tatsächlich von der Aufsichtsperson gefordert, an einer Ständerbohrmaschine, also normale Bearbeitung von Metall- und Kunststoffteilen, gibt es eben Schneidöl. Und da wurde entsprechend unterstellt, dass das eine explosionsfähige Atmosphäre durch das Bohren geben kann und sollte bitte ein Explosionsschutzdokument erstellen. Jetzt ist das natürlich in der Situation schwierig. Man muss ruhig bleiben, darf auch nicht lächeln. Es ist erstmal ja eine ernst gemeinte Maßnahme, die jetzt vorgeschlagen wurde. Man muss sie halt dann im Anschluss eben sauber bewerten. Und da merkt man einfach, es trifft Erfahrung auf Neuling, ohne das jetzt abwertend darstellen zu wollen. Hat natürlich alles seine Berechtigung und es ist auch richtig und wichtig, darauf zu gucken. Aber es ist einfach keine explosionsfähige Atmosphäre, wie man es jetzt hat, vielleicht wenn man einen Lackiervorgang an dem Bereich und der Situation hätte. Und von daher ist es einfach eine überzogene Forderung. Ja, theoretisch kann man sowas sehen, praktisch erzeugt man hierdurch einfach keine Akzeptanz. Wenn ich Arbeitsschutz und Brandschutz leben möchte, wenn ich das irgendwo reinbringen möchte, dann braucht es vielleicht auch ja, entweder eine stufenweise Vorgehensweise, um den Unternehmer heranzuführen, oder halt eben eine pragmatische Sichtweise hat zum Schluss auch gegeben. Trotzdem ist die Situation natürlich erstmal schwierig und je nach Art der Menschen, die dabei sind, kann sowas dann auch relativ schnell mal, ja, ich will es nicht sagen, böse eskalieren, aber es sorgt dann schon für Frust und Unverständnis vor Ort.
Ja, wenn dann, ich sag mal, so ein gewisser Schlag von Unternehmer dabei ist, sag mal, Kollege, der hat doch eine Vollmeise. Wollen wir nicht weiter ausführen? Du hast das strategisch gerade gut formuliert, weil man trifft sich auch wieder, aber Okay, erzähl uns mal was über einen Kindergarten.
Ja, Kindergärten sind mittlerweile tatsächlich Spezialfälle, weil es sowohl Arbeitsstätten sind als auch ja, Kindergarten. Und die meistens über ja, externe Sicherheitsfachkräfte betreut werden. Das ist jetzt nichts Negatives, aber die sind eben, die betreuen viele Einrichtungen von der Gemeinde. Das heißt, sie sind vielleicht jetzt auch gar nicht von vornherein im Planungsprozess beteiligt in der Tiefe oder kommen halt später erst zum Prozess dazu und geben dann ihre Meinung ab. Und tatsächlich hatten wir einen Fall am Kindergarten kurz vor Nutzungsaufnahme, wo die Türen der Gruppenräume in die falsche Richtung aufgingen. Und es führte dann dazu, dass schlussendlich die Türen nicht für die Kindergärtnerinnen, für die Betreuerinnen und Betreuer genutzt werden durften. Arbeitsstätten-Sicht, weil die eben gegen die Luftrichtung aufgingen, die Kinder aber schon. So, das heißt, es gab einen Fluchtweg für die Kinder zunächst und es gab einen Fluchtweg dann für die Erzieherinnen. Gleiches galt für den Ausgang ins Freie. Da war die 1,5 Zentimeter hohe Tropfkante ein Problem im Arbeitsschutz. Die musste entfernt werden, weil man dort ja stolpern könnte. Und im Moment ist es natürlich geklärt. Im Nachgang in der Situation ist man hier wieder mit einer extremen Theorie, ja, konfrontiert. Lösen kann man es auch nicht sofort.
Nein, Teppich drüberlegen geht nicht, nein.
Nee. Und die Androhung, eben, dass die Nutzungsaufnahme versagt wird, ist natürlich auch für den Betreiber, für das Planungsteam, ja, kann man schon sagen, ein harter Schlag ins Gesicht. Und
Existenziell, ja, also.
genau. Und da muss man einfach sagen, ja, es sind Richtlinien und Regeln und die sagen auch eindeutig, eine Tür in einer Arbeitsstätte muss nach außen aufschlagen, aber sie differenziert nicht. Und da ist für mich einfach der Unterschied in den Regelwerken, die differenzieren nicht und bilden nicht jeden Einzelfall ab. Ich habe auch über den Post ein, zwei Gerichtsurteile als Info zugeschickt kriegt. Das ist schön, aber auch das sind Einzelfälle. Insgesamt kriegt man so ein bisschen das Gefühl, mittlerweile arbeiten wir eigentlich hauptsächlich nur für Richter. weil auch die Zahlen es einfach nicht belegen. Man findet keine Statistik, die belegt, dass eine nach innen aufschlagende Tür zu einem Schaden geführt hat während eines Brandes. Es gibt sehr viele Unfallzahlen an Türen, grundsätzlich, aber nicht in dem Kontext. Genauso die Tropfkante. Jetzt nehme ich das Beispiel nochmal auf, Kindergarten.
Ja.
Jeder war im Kindergarten, jeder weiß es, da wird gelehrt, einmal im Jahr sicherlich eine Brandschutzübung mit der Feuerwehr zusammen. Wir stellen uns auf ins Weiherein und laufen dann an den Sammelplatz in den Garten, an die Schaukel, an das Spielhaus, wie auch immer. Das heißt, es findet keine Flucht statt im Sinne von einer Sammlungsstätte als Sonderbau, wo größer 200 Personen irgendwo sich bewegen und dann tatsächlich vielleicht Stolperstellen zu einer Gefährdung führen können. Sowas habe ich einfach nicht. Sowas habe ich auch in der Arbeitsstätte nicht. Wenn ich in die Arbeitsstätte gehe mit, teilweise sind es ja Hallen mit 4.000, 5.000 Quadratmeter, nehme ich einfach mal ein Logistikzentrum, da sind auch Arbeitnehmer drin, auch vielleicht fünf oder sechs. Gleichzeitig habe ich aber vier oder fünf Türen, das heißt, jeder hat seine eigene Tür. Ja, warum muss die nach innen, nach außen aufschlagen? Da kriegt die ganz sicher auf, auch wenn sie nach innen aufgeht. Und das ist im Prinzip das, was wir bisher auch schon besprochen haben. Es gibt eine risikobasierte Betrachtung, es gibt eine Auslegung innerhalb dieser Regeln, wenn sie teilweise als starr angesehen werden und vielleicht auch in dem Gerichtsurteil mal so starr angewendet wurden. Aber für mich sind es Einzelfälle und Regeln bleiben für mich grundsätzlich ein Stück weit Leitplanke, wo ich mich bewegen darf, nicht überdehnen da, aber so, dass es eine gute Lösung gibt für den Betreiber, für den Bauherr, für den Architekt, wie auch immer.
Dieses Türbeispiel ist ja auch gerade natürlich, stehe ich vor einer Rettungstür und hinter mir drücken, was sage ich jetzt, um es mal, 100 Menschen, dann kriege ich die Tür nicht auf, ja? Sie muss in
Absolut.
Fahrtrichtung gehen, ja?
Ja.
Aber Leute, in dem Kindergarten oder gerade da in deine Lagerhalle, jeder hat seine eigene Tür, ob die nach innen oder außen aufgeht. Das weiß ich ganz genau, welchen Einfluss das auf die persönliche Rettung dieser einzelnen Person hat. Minus null. Du hast uns noch ein Beispiel mitgebracht, Bäckerei.
Ja, es gab eine Bäckerei mit einer ähnlichen Situation wie beim Kindergarten. Im Prinzip zwei vorhandene Rettungswege. Eine ging nach innen auf. War ein Problem, bis man es umbenannt hat in ein Fenster. Und dann war es kein Problem mehr. Und ja, das sind im Prinzip für mich Spiegelungen, wo bewegen wir uns tatsächlich. Und so dieses reine formelle Umsetzen von Regelungen, das hilft niemand. Und es führt auch immer zu Unverständnis, gerade wenn man das Beispiel jetzt nimmt, weil die Tür geht nicht, aber Fenster ist gut. Obwohl es gleich, also im Prinzip war es die gleiche Tür, die gleiche Öffnung, es hieß nur anders.
Ich sehe da eine gewisse Kreativität, in die man so reinwächst. Unser letztes Beispiel, Nutzungsänderung. Was war es? Ladenfläche wurde zum Billardcafé. Erzähl mal.
Er ist relativ aktuell und sehr frustrierend tatsächlich für alle Beteiligten, weil es eigentlich eine ganz kleine Nutzungseinheit. Man kann sich das vorstellen, eine kleine historische Innenstadt in einem historischen Gebäude. Da war ein Ladengeschäft drin, Sportgeschäft und wird jetzzt umgenutzt zu einem Billardlokal. Das
Wie
heißt, da
viel
gibt es einen
Quadratmeter?
Pro.
Schätz mal so, dass wir uns das vorstellen können.
Das kann man ziemlich genau sagen, es sind 126 Quadratmeter ohne Einrichtung. Da ist eine Theke drin, da sind drei, vier fest verbaute Sitzecken drin und es stehen zwei große Billardtische drin. Es gibt zwei Ausgänge direkt ins Freie. Ja, risikolos, völlig. Ja, Behörde verlangt ein Brandschutzkonzept, voll umfangreich, sogar für eine benachbarte Nutzungseinheit außerhalb des Bauantrags. Das ist eine Versammlungsstätte tatsächlich, aber baulich getrennt. Jedes hat seinen eigenen Zugang. Typische, also war ja vorher mit dem Laden, der genauso hat. Ich konnte nicht über den Laden in das benachbarte Lokal rein. Wir haben einen Nachweis geführt. Wir haben die nicht zugänglichen Flächen für die Besucher quasi nachweislich zeichnerisch dargestellt. Einmal mit und einmal ohne Billardtische. Das heißt, alles, was fest verbaut ist, inklusive Schanktresen, wird da entsprechend abgezogen. Und die Billardtische sind so groß, massiv und schwer, die kann man maximal beiseite schieben, aber halt eben nicht aus dem Raum kriegen, so einfach. Das heißt, muss auch nicht unbedingt davon ausgehen und unterstellen, dass die mal einem rausgeschoben, tragen werden. Ja, die sind halt da. Und da komme ich halt noch auf eine Fläche, 90 Quadratmeter, ist für mich dann keine Versammlungsstätte, kein Sonderbau mehr. Da wurde auch sonst in der Nutzungseinheit nichts verändert. Die blieb im Prinzip gleich, klar, die Wände wurden gestrichen, eine Schankanlage kam rein, gab ein paar Möbel. Ja. Für die Behörde bleibt eine Versammlungsstätte inklusive der benachbarten Nutzungseinheit. Und der Bauer ist konfrontiert. Sehr theoretischen Ansatz. Kann viel unterstellen. Meiner Meinung nach überdehnt es aber jegliche Sichtweise des Gesetzgebers und führt einfach nur dazu, dass ja, der Bauherr kann jetzt auch hingehen und zieht seinen Bauantrag zurück und dann haben wir halt einen Leerstand. Und das hilft am Schluss ja niemand. Dass man sich das angucken muss, völlig klar. Dass man es bewerten muss, auch völlig klar. Aber es muss im Sinne dieser kleinen Nutzungseinheit, die sich kaum verändert, im Prinzip im Bestand so bleibt, wie sie ist, und der Bewertung von uns, ist die völlig risikolos und kann auch genauso genutzt werden. Alltägliches Theorie und Praxis, Gezänke, sage ich jetzt mal, auf fachlichem Niveau, aber es führt eben tatsächlich zu Frust, weil ich sage jetzt mal, es lässt sich dann vielleicht auch nicht sofort lösen und muss ja auch immer betrachten, was zieht es für den Bauern nach sich. Würden wir jetzt das bewerten, inklusive der benachbarten Nutzungseinheit, beides dann vielleicht im Betrieb schon? Ja, wenn wir bewerten, dann finden wir vielleicht auch was. Das alles außerhalb eines Bauantragsverfahrens, einfach nur, weil es neben dran ist. In einer Altstadtbebauung, da kann man davon ausgehen, dass das auch für ein kleines Unternehmen mal finanziell einfach irgendwann schwierig wird. Und das nur aus einer sehr theoretischen Betrachtung, nach meiner Meinung nach, sogar ein gutes Stück weit ohne Rechtsgrundlage.
Lieber Tobias, ich sage mal vielen Dank für die Ausführung, weil da sprichst du wirklich vielen, vielen aus dem Herzen. Und liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn ihr mal ein Thema habt, der Tobias hat zwar einen vollen Terminkalender, aber ist für solche Themen, glaube ich, ganz gerne offen. Vielleicht hat er eine Idee, wie er euch helfen kann. Tobias, danke für das Thema. Ja, ich habe es mal genannt, Theoretiker, wir müssen reden und Normen. Es sind keine Mauern, es sind Leitplanken. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, Stefan.